Hallo Alex.
Hallöchen Danny.
Heute endlich mal wieder eine Aufnahme und wir sitzen sogar zusammen, was mich immer ja besonders freut und nicht über die Telematik oder wie das heute heißt.
Ja, also zum ersten Mal eigentlich. Ich habe gerade noch den Witz gemacht, dass wir das letzte Mal zusammengesessen hatten an einem sehr, sehr langen Tisch, der so ein bisschen an einen Putin und Scholz erinnert.
Weil da waren wir nicht erfahren und dachten, wir müssten ganz weit auseinandersitzen. Das war dann alles technisch viel zu anstrengend und haben deshalb beschlossen, wir machen es remote. Aber egal, wir wollen die Leute ja was nicht tun.
Langweilen.
Und deshalb spielen wir das Intro ab. Da sind wir wieder mit den Oscars, eine neue Folge. Und Alex, wir müssen eigentlich den Leuten mal wieder erzählen, wie man uns supporten kann. Es ist ja ein Hobby, wir verdienen kein Geld.
Ja, also von daher freuen wir uns über Rezensionen, wobei das nicht nur für uns gut ist, sondern auch für die anderen, die uns noch neu entdecken wollen. Wenn ihr also Lust habt, uns 5 Sterne zu geben und vielleicht auch ein, 2 Sätze mit spendiert bei Apple zum Beispiel, aber auch bei Podcast Addict, dann schreibt doch gerne was dazu, warum ihr uns gerne hört, sodass die anderen vielleicht dann auch auf uns stoßen. Ansonsten, ihr könnt uns natürlich folgen, bei Instagram schreiben, vor allen Dingen Audiokommentare, über die freuen wir uns auch sehr. Bei Telegram, bei Signal, bei WhatsApp, bei iMessage. Also wir sind eigentlich ganz gut vernetzt.
Ich bin so gespannt, weil du bist dran heute und hast uns wieder ein Wort in unserer ersten Kategorie mitgebracht, von dem ich nicht weiß, welches Wort du dir ausgedacht hast. Und ich dann, darf dann was dazu sagen und mal gucken, wie wir da übereinstimmen mit unserer Vergangenheit. Und natürlich, das Wort am Ende führt ins Heute.
Ja, ich habe als Wort Streit mitgebracht.
Streit?
Ja. Aha. Und bevor ich loslege, warum bin ich auf dieses Wort gekommen? Das ist ja sehr, sehr allgemein. Aber irgendwie bin ich so durch meine Kindheit gegangen und bin auf eine Sache gestoßen, die ich fast vergessen hatte. Nämlich, wenn meine Mutter und ich uns gestritten haben, um diesen Streit zu beenden, haben wir immer die so 2 Finger aneinander gehalten und dann mi, mi, mi gesagt. Mhm. Was witzig ist, weil man heute mi, mi, mi eigentlich für was ganz anderes verwendet.
Und ich glaube, das heute heißt aber mi, mi, mi.
Naja, du bist der Profi. Aber ich habe dann so gedacht, gibt es eigentlich andere Leute und vor allen Dingen du, gibt es bei dir sowas wie ein Ritual, wie man Streit beendet, beziehungsweise Streit ist so ein großes Ding. Deswegen habe ich das mal mitgebracht, weil ich dachte, wir sprechen mal drüber und ist Streit vielleicht etwas Ostdeutsches? Ich bin ja jetzt nicht derjenige, der steile Thesen mitbringt, so wie du. Aber ja, was fällt dir zum Thema Streit als erstes ein?
Was mir ad hoc als allererstes einfällt, ist, wir waren ja 4 Kinder zu Hause in einem Plattenbau, wie man heute sagt, Neubauwohnung auf 74 Quadratmetern plus Eltern. Wir haben uns immer gestritten. Es gab immer Streit um die wenigen Ressourcen, die der Familie zur Verfügung standen, zwischen Zuneigung, Kinderüberraschungseier etc. Aber eigentlich hatten wir ein gutes Verhältnis. Ich glaube, habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ich bin ein sozialverträglicher Mensch geworden dadurch, weil wir auf sehr engem Raum mit vielen Menschen gelebt haben, habe ich zumindest in meiner Selbstwahrnehmung das Gefühl, dass ich relativ wenig streitig bin, schnell nachgebe und sehr schnell zu Kompromissen bereit bin. Ich bin echt der perfekte Diplomat aufgrund meiner Kindheit mit den vielen Geschwistern. Das fällt mir ad hoc zum Thema Streit ein. Rituale zum Streit beenden kenne ich nicht. Ich überlege die ganze Zeit, während ich rede, aber mir fällt nichts ein, dass wir früher so ein Ritual in der Familie hatten, wo wir alle gemeinsam gesagt haben, jetzt ist gut. Es ist eher, wenn man mit vielen Kindern aufwächst und im beengten Raum, ist, glaube ich, die oberste Prämisse, dass Streit ausgeschlichen wird. Das mache ich heute auch noch. Das ist, glaube ich, nicht immer so gut, aber dann lieber etwas, also nicht besprechen, streiten, sondern man, es ist schon wieder gut. Also man streitet sich und dann muss man nicht lange drüber reden, dann geht es weiter. Man wacht nächsten Morgen wie bei täglich grüßt das Murmeltier einfach neu auf und der Streit ist vergessen. Ja, bist du ein streitsüchtiger Mensch?
Streitsüchtig gar nicht, das Gegenteil. Ich bin ja also eher harmoniesüchtig, sage ich ja sogar noch. Was mich aber interessieren würde, das heißt also bei euch ist der Streit nicht beendet gewesen, sondern also man war irgendwann erschöpft und dann war es wirklich so, also der Tag hat den Streit beendet oder wie muss ich mir das vorstellen?
Lange drüber nachgedacht. Ich glaube früher ja, weil ich bin überhaupt bis heute, ich merke das selber für mich, ich bin nicht nachtragend. Also manche Menschen sagen ja von sich, sie wären nachtragend und vergessen so Streits nicht. Ich bin da wirklich wie so ein Eichhörnchen. 3 Tage später habe ich mich mit meinem Freund zum Beispiel ganz oft, und er ist da relativ ähnlich zu mir, dass man schnell vergisst, warum man sich überhaupt gestritten hat. Also man sagt so am nächsten Tag oder 2 Tage später, was war eigentlich? Und keiner weiß es mehr so richtig, was der Grund war. So funktionieren Streits bei mir. Okay, und ich habe sehr selten, dass ich mit Menschen so in Konflikt gerate, dass Hopfen Malz verloren ist und ja, und man im Streit auseinandergeht.
Du lebst wirklich ein komplett anderes Leben als ich.
Oh, bin gespannt.
Also ich bin nicht nachtragend, aber ich sage auch mal den Witz, dass ich aber nie vergesse. Aber weil ich mich auch sehr selten streite, also ich bin auch so ein Streitvermeider. Also ich versuche überhaupt erst gar nicht, dass es zu einem Streit kommt. Und das vielleicht auch, weil ich Streits schon damals schlimm fand. Also weil wenn ich mich gestritten habe, dann war das immer sehr so auf einer Beziehungsebene gleich. Vielleicht hätte ich eben wirklich Geschwister mal gebraucht, also wo es dann einfach nur Ressourcenverteilung ist und nicht Beziehungsausverhandlung. Ja, aber warum ich das auch natürlich mitgebracht habe, ist, also Streit gibt es ja in der Familie, hast du gerade angesprochen. Wie war das aber jetzt zum Beispiel in der Schule? Da gibt es ja auch Streit, oder würdest du einen anderen Begriff dafür nehmen?
Zank, als hat man sich gezankt als Kind.
Wow, du bist ja ein laufendes Synonym-Wörterbuch.
Zanken war für meine Jugend aber ein häufig benutztes Wort, meine ich mir. Die haben sich gezankt.
Ja, nee, mir kommt es auch, also jetzt, wo ich es höre, denke ich, also tolles Wort hätte ich eigentlich so mal mitbringen sollen.
Zank und Streit.
Das klingt wie ein neuer Podcast-Titel.
Ich habe bis heute, und ich habe tatsächlich, muss ich jetzt sagen, als ich erwachsen mal diese Person mal gegoogelt, aber nicht gefunden. Es gibt nur eine Situation in meinem ganzen Leben, an die ich mich zurückerinnere, wo ich eine Grenze überschritten habe, für die ich mich bis heute schäme. Habe ich schon mal im Podcast erzählt, da war ich 5 Jahre alt. Kindergarten, oberste Etage im Altbau, kurz vor der Mittagspause. Und ich habe einen anderen Jungen so geschubst, bei uns war man geschubbt, habe ihn so geschubbt, dass der rückwärts hingefallen ist, in die Spielecke. Also richtig Gewalt ausgeübt. Und da merkte ich an der Situation damals schon, oh, das war ungerecht. Aber ich war so in Rage, als Kind richtig wütend. Und das trägt mir bis heute nach. Das war die einzige Situation, an die ich mich erinnere, dass ich meine körperliche Überlegenheit in dem Moment ausgenutzt habe, um jemandem körperlich anzugehen. Und das gefällt mir bis heute nicht.
Dann, also ist Zank jetzt auch für dich körperlich?
Eben nicht. Also ich hätte nie die Intention, einen Streit körperlich auszutragen, bis heute nicht.
Aber hat es dir in der Schule zum Beispiel geholfen?
Also ich klatsche dir gleich ein, ist das höchste der Gefühle.
Und das Schlimme ist, das hat bei mir gerade direkt was ausgelöst. Ja, ich meine das jetzt wirklich ernst. Also gerade in den 90ern war das häufiger so ein Wort, ich klatsch dir ein, aber gar nicht mal unbedingt in der Schule, sondern das war das, was ich häufiger gehört hatte, wenn irgendwie so eher Ältere, also für mich waren das ja damals Erwachsene, aber es waren wahrscheinlich nur 16-, 17-Jährige, so Skinheads und Co., die haben dann häufiger gesagt, ich klatsch dir ein. Also es war gar nicht mal unbedingt immer nur Boxen. Und wir haben ja auch über die Baseballschläger ja häufiger auch schon gesprochen, einmal ja intensiver. Aber erstmal so dieses mit der flachen Hand, also jemanden so richtig eine ballern. Na, deswegen hat das bei mir gerade so ein bisschen was ausgelöst. Aber ich wollte nur wissen, also auch Streit, hat dir das geholfen, mit deinen Geschwistern zu zanken, zu streiten, in der Schule zum Beispiel argumentativ dadurch besser zu werden? Also erinnerst du dich überhaupt in der Schule daran, dass das mal Teil eines Unterrichts war, zu diskutieren, zu debattieren?
Nee, leider nicht. Ich mag ja diese, was ja in England, USA üblicher ist, dieses Oxford-Modell, also wirklich mal in provokative, auch mal Antithesen einzunehmen und zu diskutieren, zu streiten. Das gab es bei uns überhaupt nicht, was ich schade finde. Ich glaube, es hätte mich schön noch schleifen können, also rhetorisch besser machen. Ah, ich war immer sehr altklug. Oh, das habe ich versucht, hier abzutrainieren. Das gelingt mir bis heute nicht immer. Aber ich glaube, ich war ein richtiges Scheißkind, weil ich immer alles besser wusste. Also ich glaube, ich war ein sehr anstrengendes Kind, weil ich sehr viel wissen wollte und immer alles. Also wenn ich dachte, ich weiß was, habe ich es auch sehr gut verargumentiert, mir selbst und anderen gegenüber, bis sie es nicht mehr hören können. Ich arbeite aber an mir, es wird besser. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe sehr oft mit Lehrern angelegt und Lehrerinnen, weil ich hatte als Kind ein sehr starkes, für mich ein Empfinden Gerechtigkeitsempfinden. Wenn Ungerechtigkeit herrscht, habe ich das immer sehr laut postuliert und auch ein bisschen mich in Rage geredet. Aber ich war kein aufbrausendes Kind, glaube ich, in meiner eigenen Wahrnehmung. Also ich habe es eher mit Humor gelöst. Ich habe versucht, mein Gedanke kommt gerade. Ich war sehr bestrebt bis heute und als Kind war das sehr viel ausgeprägter, Streits durch Humor aus dem Weg zu gehen oder Streits damit zu lösen. In die Situation eine Lustigkeit aufzulösen, bevor es eskaliert. Mhm. Ja, finde ich eine nach wie vor gute Strategie für mich.
Oder da sind wir uns wahrscheinlich ein bisschen ähnlich, nur dass dein Humor besser ist. Ich bin ja eben wegen der Harmoniesucht, kriege ich halt relativ schnell so die Vibes mit, wie wenn so ein bisschen was zu viel wird. Und dann bin ich auch jemand, der dann versucht, zumindest durch bessere Stimmung irgendwie das Ganze aufzulösen. Vor allen Dingen, wenn andere sich streiten. Also ich bin eher so der Streitschlichter tatsächlich auch gewesen. Und habe sogar solche Übungen damals auch in der Schule gemacht, also wo es immer darum ging, also Also eben auch Streit zu schlichten, aber auch Diskussionen anzuführen. Aber du hast gerade das angesprochen mit Großbritannien, USA. Ich habe letztens bei uns auf Arbeit, also letztens, schon ein bisschen, ein paar Jahre her, aber ein Kollege von uns ist tatsächlich in so einem Debattierclub. Also es gibt in Deutschland auch Debattierclubs. Und das hat sogar dazu geführt, dass wir bei uns auf Arbeit einmal monatlich auch sogar Debattierrunden dann hatten. Das heißt also, die haben, ich weiß nicht, ein bisschen Vorbereitungszeit gehabt, aber wirklich nur so ein bisschen. Und dann sind die zwei Gruppen gegeneinander angetreten. Auch mit der Intention, dass also viel zu wenig debattiert wird mittlerweile. Und dass man also gar nicht mehr sich richtig austauscht, so, ne, also Argument gegen Argument und so weiter. Und das fand ich total toll. Und da habe ich auch so gedacht, boah, ich hätte sowas gerne in der Schule gehabt. Denn so richtig dieses Auseinandersetzen, das kenne ich nur am ehesten noch mit meinem Vater. Aber da war es meistens auch dieses, ich wollte auch gegen ihn gewinnen, weil er war schlauer, intelligenter, belesener. Und dann wollte ich irgendwie, also mit besseren Argumenten irgendwie gewinnen. Aber sonst so in der Schule hatte ich das kaum. Also höchstens so mal mit Freunden dann außerhalb. Ne? Und ich frage mich schon, ob, also es ist, begleitet mich ja bis heute. Ne? Also einmal diese Harmoniesucht, dass ich nämlich mich gar nicht sozusagen auseinandersetzen möchte, also auch zum Beispiel gesellschaftspolitisch und so. Also ich merke, dass ich immer noch gehemmt bin, obwohl ich eine Einstellung habe, eine Meinung, dass ich die aber trotzdem so äußere. Also ich merke, also jetzt kommen wir nämlich auch zu dem, was es heute ist, dass ich ja so Angst habe, manchmal sogar meine Meinung zu vertreten, obwohl sie ja erstmal eine Relevanz haben sollte. Ne? Und aber jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, eine Meinung sagen ist das eine, aber eine andere Meinung zuhören. Das fällt mir aber tatsächlich leichter. Aber ich habe, ja, steile These natürlich, aber ich glaube eher nicht, dass wir uns aber immer seltener zuhören mittlerweile bei sowas.
Mir macht das ja großen Spaß, liebe das. Vielleicht müsste ich meinen Debattierclub, bevor ich heute für mich komme, ich liebe es ja, Positionen einzunehmen, die nicht meine sind, und die zu verteidigen manchmal, weil man einfach, um Leute zu provozieren. Meine Eltern zum Beispiel. Ich habe ja ganz viel mit meinem Vater noch auf der Couch, der guckt Tagesthemen, regt sich über was auf, und ich nehme eine Position ein, die nicht unbedingt meine ist, nur um ihn in den Wahnsinn zu treiben. Mit argumentativ aber. Und das ist die große Schwäche, und das hätte man uns in der Schule, finde ich, besser beibringen können. Wie sind wir beim Thema politische Bildung? Wir hatten in einer der letzten Folgen, ich weiß gar nicht, ob es die Jungpionierfolge war, darüber gesprochen, dass wir beide in unserer Jugend in der Schule nicht richtig mitbekommen haben, wie das deutsche politische System funktioniert. Wie das, also theoretisch, ich mit 16 hätte mich in der SPD oder CDU anschließen können und vor Ort was lösen und Probleme lösen können. So, das war mir gar nicht bewusst. Und auch hier ist mir in der Jugend gar nicht beigebracht worden, weil es heißt immer Streitkultur, Bundestag, die streiten sich. Für mich ist Streit aber eine Eskalation. Für mich ist Streit in meiner Wahrnehmung nie gewesen, man debattiert und tauscht sich aus. Sondern Streit ist für mich immer was negativ Behaftetes. Und auch immer, wenn ich sage, der Bundestag streitet sich oder so, denke ich mir auch, oder habe mir lange gedacht, ja, ist scheiße, wenn man sich streitet, weil ich den Unterschied für mich gar nicht im Kopf klar habe. Und teilweise ist aber auch Streit. Ich muss sagen, bis heute denke ich mir manchmal Bundestagsdebatte, und wenn ich auch teilweise sehe, was Politiker polemisch sagen, wenn es beispielsweise um das Cannabis-Gesetz geht, was gerade ist, denke ich mir auch, boah, ist das auch nicht argumentativ, einfach billig und ist wirklich nur Streit und nicht inhaltlich. Aber genau, wie siehst du das? Ist also politischer Streit?
Nee, mir fällt auf, gerade wo du das erzählst, dass als ich das erste Mal also Bundestagsdebatten mir angehört habe, also wirklich noch schon Anfang der 90er, fand ich das ganz schlimm. Also ich habe überhaupt mich nicht gefreut, sondern ich konnte überhaupt nicht nachvollziehen, dass die sich so teilweise ankeifen. Und wenn man jetzt würden ja einige Leute sagen, die jetzt erst in den Bundestag eingestiegen sind, in diese Szene, die würden sagen, es wäre jetzt schlimm. Ich finde gar nicht, dass es so weit auseinander geht. Ich habe das überhaupt gar nicht als wertvoll empfunden, dass einfach unterschiedliche Positionen bekleidet werden. Erst so in den 2000ern habe ich erstmal begriffen, was eine Opposition zum Beispiel ist. Also wozu es sie überhaupt gibt, dass sie ganz bewusst, so wie du sagst, eine Gegenposition einnimmt, manchmal vielleicht auch noch viel zugespitzter, damit diese Gegenposition überhaupt, also Teil, also dieser Debatte überhaupt sein wird. Ne? Und ich habe das damals eben nicht als wertvoll empfunden. Jetzt ist das ganz anders. Jetzt, wo ich merke, ne, also gerade wenn wir uns mit anderen Ländern beschäftigen, also die ins Totalitäre abrutschen, wo auf einmal nur noch sozusagen eine Meinung existieren darf und andere nicht mehr. Oder wir natürlich in Deutschland auch also sozusagen eine Debattenkultur in Anführungszeichen haben, die ja gar nicht mehr darum geht, Meinungen auszutauschen, sondern dass, wenn eine bestimmte Meinung nicht mehr gelebt wird, dann ist sie die falsche. Ne? So, und Und ich glaube, dass das auch eine deutsche Kultur ist. Ich behaupte sogar, dass das etwas ist, wo Ost und West sich sogar vielleicht sehr, sehr ähnlich sind. Und das kann man daran merken, wenn wir uns jetzt mal die letzten Monate, Jahre mal anschauen, so Artikel zum Thema Ampel, dann gibt es häufiger immer so einen Satz, der meistens fällt, also Koalitionsstreit, also das mal schon als Wort. Und das Zweite, das wird meistens auch als negativ schon beschrieben. Ne? Also die deutsche Bevölkerung mag keinen Streit. Und meistens sind dann, wenn ich mir so Debatten dann dazu anhöre, auch andere Podcasts, wird dann meistens gesagt, ja, die sollen das mal eher koalitionsintern mal lösen, damit die harmonisch nach außen wirken. Und ich habe am Anfang immer genickt und gesagt, ja, finde ich gut, sollte man so machen. Und dann habe ich von einem FDP-Politiker irgendwie in so einem Interview gelesen, nee, er findet es eigentlich ganz gut, dass der Streit nach außen getragen wird, weil es dann eben zeigt, dass der Kompromiss auch erkämpft worden ist, dass der wehtun muss. So, da kann man drüber streiten mit dem Wehtun. Ich fand aber die Perspektive interessant zu sagen, nee, also es soll ja gar nicht harmonisch ablaufen. Es geht ja darum, dass sehr unterschiedliche Dinge zusammenkommen.
Ja, der Griff zur Jetztzeit für mich zum Thema Streit und Politik ist natürlich, dass mich auch annervt, dass, und das sieht man ja, und das sind nicht wir allein, die es besprechen, aber du merkst auch bei Bundestagsdebatten oder öffentlichen Statements, dass sie immer mehr für TikTok und Instagram gemacht werden. Also, dass du quasi nicht zum Parlament sprichst, sondern weil du ein kurzes Snippet draus machen kannst, 90 Sekunden, damit es man auf Instagram gut angucken kann. Und das merkt man in Reden ja an, was ich schade finde. Und gleichzeitig finde ich natürlich die Formatvielfalt super. Also, sind wir beim Thema Thilo Jung mit seinen Interviews, PolitikerInnen. Einfach mal 4 Stunden mit jemandem unterhalten, ist eine ganz andere Qualität. Und darauf fokussiere ich mich sehr. Ich höre zum Beispiel mir durchaus auch CDU-Politiker, obwohl sie gar nicht meiner Parteilinie entsprechen, an. Und bin immer erstaunt, was sie in 4 Stunden reden. Und häufig manifestiert sie aber meine Meinung, weil ich denke, ah ja, deshalb sind wir nicht einer Meinung. Also das ist einfach dann, ja, man hat eine Basis, auf der man sprechen kann. Und ich wünschte mir das aber auch, ja, wirklich auch in den Massenmedien mehr, also nicht nur in der Podcast-Nische, obwohl der ja auch immer mehr raustritt, einfach mal auch Leuten Raum zu geben. Also weißt du, dann Maischberg, wo da 5 Gäste sind, hier gibt seine Talking Points ab, bringt einem dann irgendwie nichts. Man müsste auch mal gucken, ob man ein Kontraformat schafft, über Podcast hinaus, zu der schnellen TikTok-Debatte.
Das mit TikTok habe ich auch gehört, bin aber der Meinung, dass man auch schon vor Social Media häufig Reden so aufgebaut hat, dass die zumindest gute Zitate hergeben für so eine Zeitung oder so oder für Boulevard.
Ja, das auf jeden Fall. Der Unterschied ist natürlich nur, du hattest gehofft, dass der Boulevard und die Tagesthemen das vielleicht senden, aber jetzt hast du ja deinen eigenen Social-Media-Kanal. Also die reden quasi für sich selber, um es selber später dann zu posten. Das ist natürlich nochmal eine andere Qualität. Was aber, weil man sich am Ende auch vor den leeren Bundestag stellen könnte, es einmal aufnehmen und dann senden. Würde niemand merken, den Unterschied.
Aber wie du auch sagst, ne, bevor wir das Gefühl bestärken, ja, alles wird immer kürzer. Es ist ja eben nicht so. Also es gibt sehr wohl Aufmerksamkeit auch für längere Sachen. Also ein Beispiel sind natürlich Podcast Jung und Naiv und Co. Aber eben auch, ne, also dass so ein Wirtschaftsminister Habeck sich hinstellt und irgendwie mal schon wieder irgendwie 10 Minuten gequatscht hat. Also ich sage das jetzt mal überspitzt, ne? Und er kriegt damit Millionen von Views. Ich weiß natürlich nicht, ob die Leute wirklich bis zum Ende gehört haben. Aber immerhin, also es gibt anscheinend auch ein Interesse, jemandem länger zuzuhören, der im Grunde genommen monothematisch einfach in die Kamera quatscht und eben nicht auf TikTok länger ist. Ne? Was aber auch nicht unbedingt eine Debatte ist. Ne? Also muss man ja auch dazu sagen.
Ja, ich wünsche mir lange Debattenformate, das wäre toll. Also 2 Stunden Gesundheitsminister, Innenminister, Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalen zum Thema Cannabis gegen Gesundheitsminister, ich weiß gar nicht, wer es ist, in Thüringen, vielleicht von Linken, und dann die immer einfach mal 2 Stunden reden lassen, dass wir mal nachvollziehen können, diesen Streit, was ist eigentlich die Grundlage? Und was ist Talking Point und was hat wirklich eine Haltung? Wird nie passieren, weil natürlich Parteilinie, du hast ja selber eine andere Meinung, die nicht Parteimeinung ist, du musst ja auch Sachen vertreten, die du nicht vertreten willst, deshalb kannst du eigentlich ja nicht argumentieren, weil was willst du argumentieren, was du nur sagst, weil 2 Drittel deiner Partei so wollen. Aber ich finde es als Zuschauer, würde es mir sehr viel Spaß machen, sowas zuzugucken. Mitzuleiden, der argumentatives Mitleiden.
Also ich kann sagen, wo ich mal wirklich so ein ähnliches Format gesehen habe, das war in der Ukraine. Und ich war völlig perplex, als es dann dort also deutlich alles offener wurde, dann auch natürlich nochmal mit dem Maidan. Da gab es dann diese Talkshows, die für mich auch, also ehrlich gesagt, fast verrückt erschienen im Vergleich zu dem, was man so aus Deutschland kennt. Wo es manchmal 4-5 Stunden lang ging, also bis in die Nacht und die Leute sich teilweise auch angeschrien haben, Aber weil eben die Sendung so laut war, nicht laut, also laut war sie auch, aber weil sie so lang war, hatten die Leute dann trotzdem sehr viel Zeit, ihre Argumente vorzubringen, wenn auch manchmal laut. Aber es gab wirklich Momente, wo jemand 15 Minuten lang erstmal sein Statement abgegeben hat, was ja, also hier würde man ja sagen, was für eine, ne, also scheiße.
Aber so. Wäre der Platz eigentlich da? Also finde ich ein ganz spannendes Wort. Du hast gerade ein tolles Format entwickelt. Man macht eine Sendung, so wie dieser Alles gesagt Podcast der Zeit, die einfach kein Ende hat. AD oder was ich Dreisat, Samstag 22 Uhr und man weiß nicht, wann die Sendung aufhört, bis keiner mehr Bock hat. Bis der Letzte geht, wird da gesendet. Wäre doch ein tolles Format. Ja, dann abschließend nochmal zurück. Fand ein schönes Gespräch über Politik, aber viele Sachen habe ich bisher noch nie aus meinem Kopf rausgelassen. Hat es gerade sortiert. Lebst du mit Leuten jetzt richtig im Streit? Mal zurück zur Kindheit. Hast du alte Streits, die du heute noch aufrecht hast?
Ich versuche, die eigentlich, soweit es geht, zu klären. Ich glaube, das Häufigste, was mir begegnet, ist eher Schweigen oder was man Ghosting nennt. Und da habe ich aber in letzter Zeit einfach mal gesagt, nö, akzeptiere ich jetzt nicht. Und schreibe dann manchmal nach längerer Zeit und sage, hey, eigentlich finde ich es doof, geghostet zu werden. Also ich spreche das dann direkt an. Früher habe ich gedacht, nee. Und ich kann sagen, die meisten Leute antworten dann. Also sind fast manchmal erleichtert. Weil mir geht es ja gar nicht darum, dass die dann auf einmal jeden Tag hin und her schreiben. Aber Ghosting ist eigentlich auch eine Form von Streit oder nicht abgeschlossener Streit. Man weiß es ja manchmal nicht. Das ist es. Und bei dir? Außer der einen Person, die du noch suchst.
Ja, entschuldige.
Bitte melde dich.
Patrick, ich habe dich geschubst, ich 5 war, entschuldige. Nein, sonst alles gut.
Dann haben wir, glaube ich, das Wort abschließend besprochen.
Perfekt. Mein Thema heute hat was mit mir zu tun. Also eigentlich bin ich das Thema, aber irgendwie auch nicht. Und gleichzeitig wie immer ein Thema, wo ich dachte, kannst du kurz mit Alex drüber sprechen, ein bisschen anteasern und ein bisschen was machen und dann recherchiert man sich da rein. Und ich muss einfach eine 10 Folgen davon machen, weil es bringt überhaupt nichts, es kurz anzureißen. Und sobald ich jetzt nur es nicht anreiße, kriegen wir 800 Millionen Kommentare, die sagen, ihr müsst doch über diesen Aspekt sprechen. Also es ist hoffnungslos. Ich habe mich hoffnungslos verirrt. Im Moloch der Vergangenheit. Mein Thema ist am Strand.
Am Strand? Mhm. Du wolltest aber eigentlich über FKK sprechen.
Nee, ganz im Gegenteil. Du kannst raten, um was es geht und warum was mit mir zu tun hat.
Am Strand, boah, also da gibt es so viele Sachen.
Am Strand ist ein Thema der DDR. Also es geht so weit zurück, dass es noch was mit der DDR zu tun hat. Und Am Strand ist von 1962.
Ist es ein Lied oder was?
Nee, Am Strand ist 91 Zentimeter hoch und 116 Zentimeter breit.
Okay, jetzt hast du mich komplett verloren. Ich habe null Ahnung, worum es geht.
Du kennst es aber. 100%.
Ja, ich bin mir ganz sicher, dass ich es kenne, aber jetzt denke ich natürlich an tausend andere.
Am Strand ist aus Öl.
Also ein Ölfleck. Wie groß war es nochmal?
Ist so beliebt gewesen in der DDR, dass sogar 2010 in der Ostalgiewelle ein Puzzle davon rausgekommen
ist. Heißt es denn Am Strand?
Am Strand. Ulrich Plätzdorf hat Am Strand erwähnt in seinem Buch Die neuen Leiden des jungen W., was du sicher in der Schule auch lesen musstest. Und er sagt darüber, Am Strand ist ein echtes Brechmittel, im Ernst. Und er könne es nicht mehr sehen.
Okay, das klingt nach Essen oder Trinken.
Alle Leute haben es gecheckt, nur du nicht. Am Strand ist eines der bekanntesten, berühmtesten Gemälde der DDR.
Oha, ja, ich kenne mich ja null aus
mit Kunst. Und ich zeige jetzt dieses Bild. Du musst mir sagen, ob du es kennst. Mhm.
Das wäre jetzt echt peinlich, finde ich, ne?
Nee, gar nicht, weil da kommen wir nämlich gleich hinaus. Vielleicht sagst du auch, sagt mir gar nichts. Mhm. Bin sehr gespannt.
Sag was. Ja, also es tut mir leid, ich kenne es nicht.
Ah, cool. Das ist gar nicht schlimm.
Aber deshalb bin ich umso gespannter, also wenn es schon sogar Teil eines Buches ist, das ja wirklich ein absoluter Klassiker ist. Apropos, hattest du das in der Schule? Also musstest du das Buch besprechen?
Ja, natürlich.
Ich auch, ja. Gut. Es verweist übrigens, das ist die Ironie, ein bisschen auf das Thema in einer anderen Folge. Gut.
Ich bin gespannt. Wahrscheinlich die nächste.
Also, dann reden wir über das Brechmittel.
Am Strand ist ein Gemälde, das wurde 62 von Walter Womacka gemalt. Mhm. Und der ist DDR-Künstler gewesen. Mhm. Das Bild war so berühmt, dass sogar auf einer DDR-Briefmarke war und 12 Millionen Mal gedruckt worden ist. Und jetzt kommen wir nämlich zu meinem Dilemma. Ulrich Plätzdorf, wie gesagt, das Bild ein echtes Brechmittel. Und das Bild zeigt zwei Jugendliche am Strand, die ein bisschen scheinbar innig miteinander sind, sich an den Händen berühren. Und es ist in einem typischen DDR-Stil gemalt. Ich weiß nicht, ob du das erkennst. Das erkennt man direkt, finde ich.
Ja, also das war mein erstes. Also hätte ich sie jetzt beschreiben sollen, hätte ich erstmal gesagt, das sieht aus wie ein Bild aus der DDR.
Genau. Und das nennt sich Bitterfelder Weg. Es gab nämlich diese Bestrebung, so eine programmatische Entwicklung einer sozialistischen Kulturpolitik einzuführen. Also es ist quasi auch die Kunst und Kultur sozialistisch gedacht und gemacht worden. In diesen Rahmen passt das dann. Und jetzt kommen wir zu meinem Dilemma, weil in dem Moment, wo ich dieses Thema aufmache, habe ich Staat, Kunst, DDR, Diktatur, Machtmissbrauch, Missbrauch von Kunst, was bedeutet Kunstfreiheit. Also ich mache dieses Fass auf einmal auf. Und das möchte ich auch gerne mit dir aufmachen in einer der nächsten Folgen. Nämlich, was bedeutet Kunst, was ist dieser Bitterfelder Weg, wie haben Künstler den erleben können, Künstlerinnen, und hatten sie einen Staatsauftrag oder gab es freie Kunst überhaupt, was in diesem, aber heute nicht. Weil heute fragst du dich natürlich, warum habe ich dieses Bild mitgebracht? So, also frag mich.
Warum hast du dieses Bild mitgebracht?
Danke, Alex, dass du fragst. Also, ich bearbeite das gerade seit einem halben Jahr in meiner eigenen Kunst, genau dieses Bild. Und bin kurz davor, den Katalog fertig zu machen. Es gibt etliche Arbeiten. Ich habe ungefähr 100 Quadratmeter Leinwand bemalt in meinem Atelier die letzten 6 Monate.
100 Quadratmeter?
Ja, so Pi mal Daumen, 1 mal 2 Meter mal 10, ja, so ungefähr.
Aber es ist nicht ein Stück.
Nein, es ist nicht ein Stück. Aber ich habe mich sehr viel mit dem Bild beschäftigt, weil, man darf jetzt künstlerisch Bild sagen, in diesem Gemälde, mit dieser Arbeit. Ich habe mich vor ungefähr einem halben Jahr, so letztes Jahr im Herbst, gefragt, was war eigentlich das erste Kunstwerk, was mir in den Sinn kommt, das ich je in meinem Leben erlebt habe und gesehen. Also als Kind, mit meiner Kindheitserinnerung. Und dieses Bild kam mir sofort in den Sinn, weil das bei mir im Klassenraum hing in meiner Grundschule, in der Käthe-Kollwitz-Schule in Thüringen. Was nicht verwundert, weil dieses Bild ist nach den 60er Jahren, ich erzähle gleich ein bisschen Detail dazu, über 1,2 Millionen Mal auf Hartfaserplatte gedruckt worden, überall aufgegangen. Also du kommst quasi nicht daran vorbei. Unter anderem in meinem Klassenzimmer. Der kleine Danny hat also seit der ersten Klasse bis zur Wende jeden Tag vor diesem Bild gesessen. Und deshalb habe ich das so präsent in Erinnerung und dachte, ah, das ist das erste Kunstwerk, das ich kenne. Und dann noch dieser hübsche Junge da drauf und diese Strandszene. Und ich machte diese Linienführung als Kind schon. Ich war als Kind großer Fan von dieser sozialistischen Malweise mit diesen harten Außenkanten, diesen straffen Pinseln, diesen attraktiven Menschen da drauf. Das hat mich als Kind fasziniert. Was war dein erstes Kunstwerk, an das du dich erinnerst?
Ja, ich ist ja immer so ein Problem, ne? Also wenn ich dir zuhören möchte, darf ich nicht an was anderes denken. Und trotzdem habe ich gerade versucht, jetzt, was ist das erste Bild, woran ich denke?
Oder ein ikonisches, wo du denkst, das ist aus meiner Kindheit.
Ich habe nichts wirklich Präsentes. Ich habe eher so Buchcover im Kopf, also weil ich relativ viele Bücher damals gelesen habe, ne? Und da wäre dann eben auch sowas wie, weiß ich nicht, der junge Trompeter oder irgendwie so Frösis, also ich glaube so ein Bummi, irgendwas in diese Richtung. Also so eher Kinderzeichnung, aber nicht sowas Ikonisches wie das hier. Das ist ja schon was Erwachsenes, muss man ja fast sagen. Aber vielleicht habe ich auch, weil ich jetzt das gerade merke, vielleicht überhaupt gar nicht den Blick dafür gehabt. Also vielleicht zeigte sich schon, dass du damals in Richtung Kunst gehst und ich eben nicht.
Es drängt natürlich eine Frage für mich auf, die ist, du hast ja neben einem riesen sozialistischen Kunstwerk den Sonnenblumen gewohnt am Sonnenblumenhaus. Ist dir das aufgefallen? Also war das als Kind schon Thema oder nur negativ später als Sonnenblumenhaus eigentlich? Wie ist deine Beziehung zu diesem Riesenstück Kunst?
Also ich habe keine richtige Beziehung dazu, außer dass ich oft daran vorbeigefahren bin und dadurch, also das war für mich eher so eine Marke, ah okay, jetzt sind wir gerade hier. Von daher war das Sonnenblumenhaus also definitiv nichts Negatives, im Gegenteil. Ich finde es eigentlich immer noch schön. Es ist auch nicht das einzige Haus übrigens gewesen, das so eine Außenfassade hat. Da waren es dann bloß halt, glaube ich, andere Blumen. Ja, das Negative kam ja einfach mit eben den, ich wollte gerade sagen, den Pogrom an Rostock-Lichtenhagen. Und ja, ich habe letztens übrigens jemanden, also dir schicke ich ja immer wieder Fotos, wenn ich in Rostock bin, von diesem Gebäude in unterschiedlichen Tagessituationen. Und habe das jemand aus der Ukraine geschickt. Und seine erste Reaktion war, das Gebäude sieht aus, als ob es gerade in der Ukraine stehen würde. So, ich weiß jetzt nicht wegen der Sonnenblumen, aber ja, vielleicht.
Ja, es hat alles sein, hat einen Grund. Aber das machen wir in einer anderen Folge, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ich sehe schon, du hast sehr viele Pfade.
Warum erkennt man die sozialistische Kunst der 60er bis 90er Jahre so gut? Also ne, das ist ja so, obwohl sie unterschiedlich ist, das Sonnenblumenhaus hat eigentlich mit dem Bild zu tun, aber irgendwie merkt man, es ist alles Ähnlich. Also man ist, und das erkläre ich dir später mal. Ich habe da ganz viel rausgefunden, aber das habe ich jetzt keinen Bock zu erzählen. Es wird viel zu lange sonst. Aber ich wollte nur sagen an alle Kritikerinnen, ich habe es auf dem Schirm, DDR-KünstlerInnen wird nochmal ein eigenes Thema. Und jetzt bin ich ganz gespannt, weil ich zeige dir jetzt mal, was meine, mit was ich mich beschäftige die letzten, das letzte halbe Jahr. Und du musst mal was dazu sagen. Kunstkritik. Ich zeige dir mal eine Arbeit. Die heißen übrigens auch Am Strand, sind durchnummeriert. Und ich versuche, meine Kindheitserinnerung an das Bild wieder aufleben zu lassen und male halt auf Leinwand. Und ich würde von dir gerne wissen, und du kommst hier jetzt nicht weg, normalerweise würdest du jetzt weglaufen und sagen, ich kann doch nicht zu deiner Kunst sagen, Hilfe, Hilfe, aber jetzt stehst du mir gegenüber und kommst nicht weg. Rechts meine Arbeit, 140 mal 90 cm, erkennst du das Bild wieder?
Nein. Das ist so, Leute wie ich, die keine Ahnung haben, sagen dann, ich habe keine Ahnung von Kunst. Das ist abstrakt. Aber was man natürlich schon feststellen kann, ist, also erstmal die Farben sind, also ironischerweise, es sind nicht die Farben von dem Gemälde, sondern sind Farben, die ich gerne bei dir sehe, weil du hast ja einige Bilder, wo du also erstmal mit kräftigen Farben arbeitest und vor allen Dingen dieses Blau-Türkise, das ist so eine Danny-Farbe, so komisch es klingen mag. Was ich aber ganz süß finde, ist, je länger ich so drauf schaue, also ich finde, das hat so, also dass man eigentlich das Meer sieht, also weil, wenn ich es mal kurz beschreiben darf, also es sieht aus wie, ja, also eigentlich, als ob sich irgendwie ganz viel von oben bewegt. Also als ob es praktisch eine von oben drauf Aufnahme ist. Und nee, weißt du, woran mich das erinnert? Mhm. Jetzt weiß ich diese ganze Perspektive. Und zwar, es gibt ja diese GoPro 360-Grad-Kameras, die so, weil man, da gibt es ganz viele Leute, die dann so Aufnahmen so von sich machen. Augen haben. Genau, so Riesenaugen, die versuchen dann praktisch das dann alles, wie das sieht dann aus wie so eine Kugelform. Mhm. So. Und so ein bisschen erinnert mich das auch, als ob irgendwie unten Leute am Strand mit dieser 360-Grad-Kamera sich aufgenommen hätten und das ganz schnell aufgenommen hätten und das so ein bisschen verschwommen. Ja. Und, habe ich mich blamiert?
Das Gute ist, ich als Künstler darf ja dazu gar nichts sagen, weil die Innovation liegt ja bei dir. Was ich mir denke, ist ja völlig irre.
Das hättest du mir vorher sagen
müssen. Jedenfalls von dieser Art Arbeiten gibt es jetzt etliche, groß, klein. Und ich habe mir versucht, mal sich ein bisschen durchzuwurschteln. Die Serie heißt Erinnerung 1988 bis 1990. So habe ich das genannt. Genau. Und die Arbeiten heißen alle Am Strand 1 bis unendlich. Genau. Schön. Das wollte ich dir zeigen. Kannst du mir live am Atelier angucken. Für alle anderen, ihr müsst auf meine Seite schauen, da findet ihr da was. Mehr sag ich dazu nicht.
Vielleicht muss man noch mal ganz kurz sagen, das fällt mir gerade ein, für einige Leute, die es noch nicht gesehen haben, wir hatten ja die große Ehre, Spiegel zu sein, also in dem Magazin. Und da gibt es ja Fotos von uns und im Hintergrund sieht man ein Atelier. Und ich wurde ganz oft gefragt, wessen Atelier das ist. Ich möchte es jetzt hiermit beantworten. Es ist Dannys Atelier und man sieht seine Kunst auch im Hintergrund. Deswegen, also freue ich mich umso mehr.
Klassischer Fall von Bild-Textschere, wie man es so nennt. Das ist, da haben ja mehrere Redakteurinnen, soweit wir wissen, an diesem Artikel gearbeitet, weil er sehr lang ist. Und ich weiß, wie das passiert ist, dass die Leute sich das fragen. Weil wir in dem Interview viel, ich habe ja aus meiner Perspektive auch dem Redakteur viel erzählt, ich als Künstler in Köln, Freiberufler, wie es mich hierhin verschlagen hat, wie ich nie studiert habe, wie ich mich hier durchgewurschtelt habe im Westen, nicht zurück in den Osten wollte. Wir sind in mein Atelier gegangen, Fotos machen, weil es auch ein cooler Ort ist, es ist Platz, Sonne scheint rein, der Fotograf hat Zeit und Platz gehabt, da kam aus Köln. Und es war irgendwie, es ist stimmig. Und dann ist, glaube ich, im Lektorat an irgendeiner Stelle bei der Bildunterschrift oder im Text komplett rausgefallen, dass ich Künstler bin. So dass es keinen Sinn mehr, also alle müssen sich ja fragen, wo stehen die da? Das sieht ja aus wie eine Kulisse. Wenn du nicht weißt, dass einer von uns beiden Kunst macht, ein Atelier hat, ist es vollkommen merkwürdig, finde ich. Und das war, glaube ich, keinem mehr bewusst. Das war, glaube ich, kill your darlings und aus Versehen ist da was weggefallen, ist eine wichtige Information. Oder wie wirst du das sehen, als alter Redakteur?
Nee, ich würde sagen, gut, dass wir das hier geklärt haben. Wahrscheinlich war es auch so.
Ich glaube auch. Ja, und deshalb habe ich das Thema mitgebracht, weil es natürlich ein tolles Erinnerungsthema für mich ist. Und das würde ich auch unsere HörerInnen mal fragen, was sind so die frühesten Kontakte mit Kunst? Woran erinnert ihr euch? Was sind so ikonische Bilder eurer Jugend? Und die sich in einem Osten und Westen natürlich, glaube ich, fundamental unterscheiden, welche Kunst man sich erinnert. Weil wir im Osten, glaube ich, soweit ich, aber da nörde ich mich noch rein, so abstrakte Sachen vollkommen übersprungen haben. Die 60er hier, Joseph Beuys und so, was alles hier passiert ist im Westen. Dass es in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Und es ist ja unmittelbar eben, was mit mir heute zu tun hat, indem ich einfach mich jetzt mit diesem Bild wieder beschäftige. Und ich vorhabe, mal gucken, ob sie es wollen, ob ich nicht, wenn eins fertig ist und ich das Beste, die beste Arbeit davon, die mir am besten gefällt, meiner Grundschule, ob ich die frage, ob die die aufhängen wollen, ob ich die nicht denen schenke. Also wieder meiner Stadt quasi, das ist ja eine städtische Schule. Aber mir fände ich es cool, wenn die Kinder, die jetzt da auf die Grundschule gehen, wissen, dass jemand, der hier mal war vor 30 Jahren, und dann gucken die vielleicht auf mein Bild und haben in 30 Jahren die Probleme, die ich jetzt da habe.
Sozusagen am Strand, aber des 21. Jahrhunderts.
Und ich ende das Thema kurz, weil es ist ein Service-Podcast. Und wie wird bei einem Service geschrieben? Mit Ö. Kurz das Bild erklärt. Was du siehst bei am Strand, ist eine Szene, die 1960 Walter Momaka, der Künstler, am Ostseestrand selber beobachtet hat. Es sind allerdings, seine Tochter ist quasi Vorbild für diese Frau, die da ist, weil er hat sich so nachgemalt, mit ihr Studien gemacht. Und bekannt wurde das Bild, weil es nämlich Titelbild der Berliner Illustrierten war. Das war deren Cover und da hat es erste Berühmtheit erlangt. Bei der 5. Dresdner Kunstausstellung 1963 ist es dann Publikumsvoting mit über 30% zum beliebtesten Bild der Ausstellung gewählt worden, was natürlich auch nochmal Benefit gebracht hat. Und danach wurde es nach dieser Kunstausstellung, wie ich vorhin ja schon erzählte, unendliche Male auf Hartfaserplatte gedruckt und der gesamten DDR verteilt zum Aufhängen. 1963 wurde dann zum 70. Geburtstag das Original wem geschenkt? Walter Ulbricht.
Dem Staatsratsvorsitzenden. Also dem anderen Walter.
Dem anderen Walter. Und damit wurde es natürlich geadelt in die oberste Politik. Und der Walter Ulbricht hat es dann in die neue Meistergalerie Dresden gegeben als Leihgabe. Dann war Wende 1990. Das Bundesvermögensamt hat die Rechte an dem Bild gekauft. Und es hing dann bis 1990 im Albertinum, wurde dann direkt abgehangen, weil DDR-Kunst wollte keiner was mit zu tun haben. Ostkunst zu weich, romantisch, stilisiert, sozialistisch. Und erst wieder 2018, also relativ spät im Archiv, wurde es dann wieder gezeigt in einem Special im Albertinum über ostdeutsche Kunst. Also so lange war es dann vergessen und taucht jetzt im Rahmen der eigenen Erinnerung Ostalgie wieder auf. Also ich glaube, es ging ganz vielen Leuten so wie mir.
Ich glaube, was vielen gar nicht so klar ist, ich gucke immer noch auf dieses Bild, ne, und ich finde es total schön. Also das, zum einen natürlich, weil es irgendwie auch gleich Heimaterinnerung ist wegen der Ostsee, aber ich finde irgendwie das so ein schönes jugendliches Paar, macht irgendwie Spaß. Ja. Also mich regt total auf, also jetzt, wo du das nochmal gesagt hast, ne, sozialistisch und so weiter. Wenn man das aber nicht weiß und einfach auf dieses Bild schaut, kann ich verstehen, warum nur zu viele Leute damals gesagt haben, hey, ich mag dieses Bild. So, aber das finde ich ein schönes Bild ist. Punkt.
Es gibt ja heute so Brechmittelkunst, ne? Es gibt ja so Sachen, die immer so Arztpraxen hängen und so. Oder die Leute im Wohnzimmer haben, so Miros oder so. Oder so Picasso. Gibt es also ganz bestimmte Motive, die heute auch jeder über der Couch hängen. Aber ist auch ein anderes Thema. Ganz kurz zum Abschluss. Es gibt mehrere Fassungen des Bildes. Das ist ganz spannend. Und zwar, das Albertinum wollte ursprünglich, als Bild bekannt war, auch eine Version haben von Walter Momaka. Walter Momaka hat das also nochmal gemalt fürs Albertinum in Dresden. Mhm. Aber Walter Ulbricht hat es als Schenkung gegeben. Das heißt, die hatten schon eins, brauchen es also nicht mehr. Und dieses andere, die zweite Kopie, stand ewig bis zu seinem Tod, glaube ich, nee, kurz vorher in seinem Atelier, in der Ecke. Also er hat die Kopie da stehen gehabt. So. Ein Kunsthändler, Wan Chu, ich kenne ihn nicht, ich habe ein bisschen Google, konnte mir nicht rausfinden, ein Taiwanese hat das Bild gekauft, ein Kunsthändler, und als Dauerleihgabe den Freund von Walter Womaka am Kölpingsee als Dauerleihgabe übergeben und 2022 geschenkt. Also das ist die zweite Kopie. Es gibt eine dritte Kopie, die besitzt die Tochter von Walter Momaka. Die wohnt, glaube ich, irgendwo im Süden auf einer Insel. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Irgendwo hat sie sich ins Warme verdrückt, was ich sehr gut finde, ins Bild mitgenommen. Und es gibt eine ganz kleine Version von 60x90. So auch noch. Es gibt also vier Versionen, ganz spannend. Und eine kann man eben im Albertinium sehen. Aufruf von mir, wenn es im Moment nicht hängt, weil was viele ja nicht wissen, Service-Podcast mit Ö, Museen stellen ja sehr wenig ihre Sammlung aus. Also Museen und Sammlungen haben ja ganz häufig 80-70% im Archiv und nur ganz wenig wird gezeigt. Einfach mal hingehen und fragen, wo ist es denn?
Warum hängt es denn? Ich dachte, du rufst jetzt gleich auf, dass man zur Tochter fahren soll.
Oder so. Und das Krasse ist, und das habe ich jetzt vor, zum Abschluss des Projekts eigentlich, ich habe das Bild ja an meine Erinnerung, auch dieses Jahr in der abstrakten Weise, mir ging es gar nicht darum, das Bild zu kopieren, sondern zu gucken, wie habe ich mich als Kind gefühlt, wie fühle ich mich heute, ein bisschen die Pinsel, wie gesagt, ne, diese Strichführung fand ich gut. Und irgendwie mich einfach dieses Bild nochmal in Farbe für mich zu bringen. Und zum Abschlussprojekt würde ich es gerne live sehen, weil ich habe es selber noch nie live gesehen. Also das Originalgemälde kenne ich nicht. Mhm. Und habe mir vorgenommen, bevor ich den Katalog mache, das Letzte, was ich tue, wenn alles fertig ist, ist dieses Bild mal zu besuchen. Und hoffe, ich krieg's hin.
Ich mag die Idee, dass du erst, bevor du es wirklich gesehen hast, deine Erinnerungen oder alles, was du sozusagen im Kopf dazu hast, aufzumalen. Ist ja nochmal ganz interessant, ob die Podcast-Folge jetzt auch nochmal wieder zu einem Bild inspiriert.
Auf ja, eine ganz andere Art und Weise. Ich habe es erst als Erinnerung ja auch gemalt. Also ich habe angefangen, habe es mir vorgestellt, wie es aussah und später erst gegoogelt. Heute einfach, ne? Guck, wie es ist. Und stellte fest, ja, ich habe es auch so in Erinnerung, wie es war fast. Hm? Ich habe mir die Szene, in einer Erinnerung war sie etwas weiter, etwas größer, also es ist kompakter, als ich dachte. Ja. Ich finde den blonden Jungen immer noch genauso hübsch wie in der dritten Klasse.
Ich wollte dich gerade fragen, ob du den Jungen eigentlich hübsch findest, weil ich finde ihn auch sehr attraktiv. Mir fällt aber auch auf, dass er blond und ich glaube sogar, wenn man näher rangeht, sogar blauäugig ist. Also es hat natürlich auch so ein bisschen was Klischee-Deutsches, muss man ja auch sagen. Ne? Also so viel zum Thema.
Ja, das arbeiten wir in den nächsten Folgen auf. Da habe ich noch sehr viel mitzubringen. An Politik wird es uns nicht mangeln. Ja. Und aber für mich natürlich mal spannend auch zu mehr Nostalgie, weil da bin ich jetzt auch eben reingestolpert. Eine schöne Kindheitserinnerung, die für mich völlig unpolitisch ist. Wo ich denke, ach, dieses Bild, der Junge, die Frau am Strand, schönes Wetter, Liebe, Zuneigung, ist politisch aufgeladen. Und das ist mir jetzt bewusst, dass 30 Jahre später. Also es hat eine Aussage, die über die Romantik da in diesem Bild hinweggeht. Und das ist total schwer und stressig. Ich finde das total anstrengend.
Naja, ironischerweise bin ich ja gerade selber in die Falle getappt, ne? Ich habe jetzt mir schon ein Urteil darüber erlaubt, ja, oh, blonder Junge, und habe selber gerade damit auch politisiert, obwohl ich am Anfang noch gesagt habe, ich finde es schön und finde es doof, dass es politisiert worden ist. Und jetzt politisiere ich das in gewisser Weise auch und sage, wieso habe ich jetzt angefangen, warum habe ich das gerade gesagt? Warum war das wichtig?
Aber wir haben die einmalige Chance, dann nehmen wir unsere Hörerin ja mit. Ja, um für uns gemeinsam zu gucken, ist das ein politisches Bild, ist es nicht? Wird es das? Wird es jetzt von mir auch? Was ist meine Aussage eigentlich dazu? Also male ich jetzt nur meine Kindheitserinnerung, das ist für mich auch Jugend-DDR-Aufarbeitung, das ist ja alles irgendwie offen.
Naja, wir hatten ja eine Jungpionier-Folge, war ja unser Anlass auch mal darüber zu sprechen, wie viele Sachen uns dann doch am Ende irgendwie politisch letztlich begleiten oder nicht, dass wir kritischer auch mit dem Kontext uns auch auseinandersetzen müssen. Und natürlich, wenn du jetzt sagst, so fast am Rande erwähnt, ne, das Ding ist über 1 Million Mal oder so gedruckt worden und hingehängt worden, dann war das bestimmt nicht einfach nur, weil es jetzt so wie in Arztpraxen irgendwie so ein Miro hängt, weil jemand gesagt hat, damit kann man ganz gut verdienen oder das ist so ein Druck, der in alle Arztpraxen von Proktologen bis hin zu Dermatologen reinpasst, sondern hier hat wahrscheinlich jemand eine Entscheidung getroffen, dieses Bild zu drucken aus irgendwelchen Gründen, die wahrscheinlich viel politischer sind, als uns jetzt so klar wäre, wenn man einfach nur draufschaut.
Mein Ziel mit dieser Kunst ist gehabt, wusste ich gar nicht, kennst du Arthotheken? Kennst du das Prinzip der Arthothek?
Also, dass du dir so ein Bild ausleihen kannst.
Genau, wie eine Bibliothek nur für Bilder.
Das Lustige ist, ich habe das irgendwie vor 4 Wochen oder so, habe ich das erste Mal davon gehört, dass man sich Gemälde so ausleihen kann. Und vorher habe ich den Begriff 1000-mal gehört. Aber ich glaube, ich habe bei einer Artothek gedacht, das wäre so eine Videothek, wo Arthouse-Kinos, also Arthouse-Kinofilme sind.
Es gibt das über 90 Artotheken in Deutschland. Und ich habe auch jetzt aus Kosten rausgefunden, der Deutsche Bundestag hat eine. Und einmal im Jahr kaufen die quasi an für ihre Arthothek, die dann im Bundestag selber irgendwie ausgegangen wird. Und ich versuche jetzt, einen meiner Erinnerungswerke, weil ich finde, es passt perfekt, Ostdeutsch, Westdeutsch heute, in diese Arthothek unterzubringen. Mal gucken, ob sie es haben wollen.
Ja, ich drücke die Daumen.
Schenkt denen das auch.
Ja, oder für einen symbolischen Cent.
Ja, genau. Finde ich geil. Ja, das war mein Thema. Und die letzte Frage zum Thema heute, zum Abschließen, ist, hast du eigentlich Kunst bei dir zu Hause? Und wenn nein, warum nicht? Und wenn ja, warum und welche?
Also ich habe Kunst und zwar von dir. Als Corona ja losging, da hattest du ja die kleinen Platten verkauft von einer Serie, die ich sehr, sehr mag, die analogen Pixel. Und da hatte ich dann die Chance gesehen, also weil so die großen Varianten, die passen ja bei mir nicht rein und ich kann sie mir auch nicht leisten. Zwinker, zwinker. Deswegen fand ich es ganz schön, dass ich die in kleiner Variante habe. Ansonsten habe ich gar nicht Kunst. Ich habe eher noch so kleine Erinnerungsstücke, bei denen ich warte, dass ich sie an die Wand hängen kann, nachdem ich renoviert habe. Das ist zum Beispiel ein Foto von meiner Oma, aber auch ein ganz altes Hochzeitsfoto von meiner Uroma. Und da mag ich einfach, dass es so, das praktisch aus meinem Leben, aber das nicht direkt mit mir verbunden ist, sondern also die Menschen, die sozusagen den Weg für mich bereitet haben. Und natürlich mag ich auch das, wenn es so ein Schwarz-Weiß ist und so alt aussieht. Ja, aber ansonsten habe ich nur noch ein Kunstwerk. Das ist ein Druck von einem Freund, der, das war eigentlich ein Fehldruck, deswegen hat er es mir geschenkt. Aber ich finde es total schön, man kann das locker begradigen. Ja, ich würde gern mehr Kunst haben, habe aber für mich entschieden, dass ich nur Kunst haben möchte von Menschen, die ich persönlich kenne. Also das heißt, deren Gemälde, Fotografien, was auch immer, weil ich dann einen persönlichen Bezug dazu habe. Alles andere würde ich mir jetzt zum Beispiel nicht unbedingt kaufen, also weil dann mein Bezug wahrscheinlich nicht so groß wäre.
Was für mich und, glaube ich, für viele KunstsammlerInnen, wie du jetzt auch bist.
Ich habe mich noch nie als Kunstsammler gesehen.
Ja, aber klar, so wird man KunstsammlerIn, wenn man eben, wie du sagst, ich habe man will eine Geschichte und eine persönliche Beziehung zu der Kunst haben an den Wänden. Es ist keine Dekoration, sondern man hängt sich was Intimes an die Wände. Mhm. Das war mein Thema. Schön, dass du mir zugehört hast.
Ja, über meine
Kunst zu reden. Ich finde es immer nicht einfach, mich als Künstler darf man auch nicht sagen, über meine eigene Kunst zu sprechen, ist ja nicht immer einfach.
Ja. Ja, danke fürs Intime. Ich muss aber auch zugeben, ich bin jetzt aber auch richtig heiß auf die anderen Themen, die sich damit noch verbinden. Aber ich kann das gut nachvollziehen, denn auch vielleicht kleiner Service hier. Wir haben ja sehr offen mal darüber gesprochen, wie wir den Podcast auch weiterentwickeln wollen, haben ja gemerkt, manchmal ist es besser, vielleicht ein kleineres Thema aus dem Großen reinzuziehen, weil man manchmal auch merkt, dass da so viel drin steckt, dass es fast schade ist, es in einer Folge zu verbrauchen und dann lieber nochmal weiter darüber zu sprechen und dafür mehr Folgen zu haben als eine richtig lange.
Apropos richtig lang, wir machen direkt weiter und ich freue mich an dieser Rubrik ja immer am allermeisten, denn es ist die Heimatkunde. Hier ist der Jingle. Alex, hast du mir denn heute ein Bier mitgebracht oder ein Foto? Denn die Rubrik, kurz erklärt für alle, die neu hier sind, nach unserem spektakulären Durchmarsch durch die Institution der Medienpreise. Heimatkunde bedeutet, entweder ich bringe ein lokal gebrautes Bier mit aus Ostdeutschland, wir reden dann über den Ort, wo das herkommt, oder wir bringen ein Foto aus unserer Erinnerung, aus unserer Kindheit und Jugend mit und sprechen dann darüber.
Also heute wird es ein Bild, aber mein Versprechen ist, dass demnächst wieder ein paar mehr Heimatkunde-Folgen mit einem Bier gekoppelt sind, weil ich auch Lust habe drauf und ich glaube, dass diese Rubrik noch nicht zu Ende besprochen ist.
Ich glaube auch nicht.
Weil ich die Idee mag, dass wir, also erstmal ist Bier echt ein gesamtdeutsches Thema, also natürlich, man könnte schon fast europäisch an vielen Punkten sagen, aber es ist ein gesamtdeutsches Thema und immer wenn wir die Orte besprechen, merken wir, dass diese Orte ja meistens so im 11., 12., 13. Jahrhundert irgendwie aufgebaut worden sind, wo es eben noch gar nicht die Frage von DDR, BRD und alles weiter, dass das alles so lange her ist und deswegen mag ich diese Rubrik auch am Ende, weil es dann was Verbindendes hat. Also, es wird ein Bild.
Foto, Foto. Ach du meine Güte, dass ich sowas nochmal sehen darf. Spektakulär.
Also für alle, die das Bild jetzt anschauen wollen, also entweder gibt es das in den Shownotes, wenn ihr moderne Podcast-Apps habt, oder ihr geht in die Shownotes rein und klickt auf den Link, wo wir das Foto auch nochmal verlinkt haben. Und ich verspreche euch, es lohnt sich.
Also spektakulär aus 1000 Gründen. Ich sehe in dem Foto so viele Sachen. Also erstmal ich darf euch erklären, was drauf ist. Du bist zu sehen, offensichtlich. Wie immer in Alex Lieblingsfotopose, leicht gelangweilt, ein bisschen traurig und vom Leben abgewandt in die Kamera schauen. Aber gleichzeitig wie heute auch noch in leichter Modelpose. Man sieht, du weißt, wie du stehen musst, um gut auszusehen. Und ansonsten ist auf dem Foto einfach unfassbar viel drauf. Eine unfassbar hässliche Gardine, die aber typisch für ihre Zeit ist. Der eingeprägte Stempel, was ja viele nach der Wende auch gemacht. Das Foto ist nach der Wende definitiv, richtig?
Ja, es ist 1993.
Weil es typisch, man erkennt das sofort, es gab diese West-Kompaktbildkameras für 99 Marken. Kein Mensch hat gewusst, was er drücken muss, damit diese Zeit nicht eingestempelt wird. Das Foto kann man an abstellen, aber keiner wusste, wie es geht. Es war also immer ein falsches Datum in dieses Foto eingraviert mit Laser. Ich keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Dann Stapel CDs, die es nicht mehr gibt. Und du hast so typisch Anfang 90er Jahre Mode, eine Blue Jeans, relativ hochgezogen, einen weiten Pulli mit Aufdruck drauf, 1001 Sensation Tour de Racing. Und jetzt kommt's. Und ich möchte dich fragen, Alex, warum hast du auf diesem Foto, das hat deine Mutter gemacht, dein Vater?
Weißt du, ich gehe davon aus, dass mein Vater das
gemacht hat. Dein Vater hat ein Foto von dir gemacht. Und warum, Gottes Namen, warum hast du eine Beefy in der Hand?
Na, Beefy muss mit. Und der Witz ist mir jetzt erst eingefallen. Aber
sehr gut.
Ich muss dazu sagen, diese Beefy ist, finde ich auch, also das Highlight in diesem Foto. Ich habe es im Fotoalbum, bin ich mal so durchgegangen, welches Bild bringe ich mit? Und dann dachte ich so, hä? Wieso habe ich dann eine Beefy? Wieso habe ich diese Beefy nicht vorher abgelegt? Oder also warum ist eine Beefy auf dem Foto drauf?
Also wer das Bild nicht jetzt vor sich hat, muss sich vorstellen, Alex Vater hat gesagt, geh mal von die Gardine, ich mache mal ein Foto von dir. Alex stellt sich dahin, lässt beide Arme hängen, dreht sich leicht in die Kamera rein, guckt frontal in die Kamera, hat so ein, ist das ein Mittelscheitel? Ist schon 90er Mittelscheitel? Ja, na fast.
Fast,
aber ja, schon länger das Deckhaar getragen und hat halt in der linken Hand eine Beefy, um da reinzubeißen, keine Ahnung. Also wirklich diese Beefy mit Verpackung.
Ja. Und die Frisur ist natürlich auch ein Thema, also weil man merkt, das ist schon ein Topfschnitt oder so eine Art von Topfschnitt. Also war ja das Ding damals. Und ich habe halt mit Gel aber so eine Welle vorne reingemacht. Also das war sozusagen eines meiner ersten Ausdrücke, dass ich auf einmal mich hübscher machen wollte. Also es ist schon auch so ein, man merkt, dass ich dort also so in Richtung Pubertät gehe, Persönlichkeitsentwicklung, und jetzt will ich einen schöne Frisur haben. Aber die Beefy ist natürlich
Und deine Ohren sind nicht mehr mitgewachsen in dem Alter. Ich denke, guck, das wurde andenkt, du müsstest ja heute Riesenohren haben, aber es geht, hat sich ausgewachsen. So, du bist halt so richtig schön pubertär, vorpubertär verwachsen. Das ist einfach herrlich.
Ist das jetzt die Rache dafür, dass ich über den Bild so viel gesprochen habe?
Aber von mir gibt's aus dieser Zeit echt wenig Bilder. Ich glaube, es gibt viele von mir, aber ich hab sie nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass auf Klassenfahrten viel ist, aber ich war früher auch nie, es gab ja immer diese, wer welche Fotos haben, habe ich mich als Kind nie drum bemüht, was ich heute schade finde. Also ich müsste eigentlich mal alle ehemaligen Klassenkameradinnen anrufen, habt ihr noch Fotos von mir? Es ist toll, es ist ein schönes Zeitdokument. Und es sieht so richtig nach 1992, keine Ahnung, was es ist, aber es sieht so 92, 94, so sieht das aus.
Richtig. Man sieht auch übrigens, dass ich ein Kreuz trage.
Ja, das wollte ich als nächstes nämlich.
Ist wahrscheinlich auch nicht vielen so bekannt.
Eine Goldkette mit Jesuskreuz.
Es war eine Silberkette, aber das konnte man jetzt, glaube ich, echt nicht auf dem Foto erkennen. Ein Geschenk von meiner ukrainischen Oma, die religiös war. Und sie hatte eben gedacht, wenn sie mir ein Kreuz schenkt, dass mich das beschützt quasi. Mhm. Und das Kreuz habe ich sehr, sehr lange getragen. Ich habe leider, ich glaube, vor knapp 2-3 Jahren habe ich die Kette verloren. Ist wahrscheinlich irgendwo hängen geblieben oder so, ist dann kaputt gegangen. Und damit auch alles, was an dieser Kette dran war. Ich habe die fast 20 Jahre lang praktisch nicht abgesetzt, außer vielleicht mal in der Sauna, weil das Metall so heiß wurde, dass es eingebrannt ist. Ich muss sagen, als ich gemerkt habe, dass diese Kette nicht mehr dran ist, dann fühlte sich das ganz, ganz beschissen an. Also das war so, weil das wirklich mit mir zu tun hat. Sogar wenn ich irgendwie renne, hatte ich sogar dieses Geräusch von der Kette auch immer im Kopf. Und ja, von daher war es auch so schön, dieses Foto auszuwählen, weil ich habe zu dem Kreuz gar keine Verbindung religiöser Art, sondern das Kreuz ist die Verbindung zu meiner Oma, weil sie mir das geschenkt hat. Und ja, und damit war es weg. Und auch die anderen Sachen, die an der Kette hingen, diese Jahr für Jahr hingen dann immer mehr Sachen dran.
Wie hast du deine Trauer der Kette gegenüber überwunden? Hast du da auch ein Symbol, hast du das symbolisch aufladen können?
Leider nicht. Also ich bin immer noch traurig, dass ich die Kette nicht habe. Ich werde sie auch so nicht ersetzen können. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht so alten Schmuck, den ich selber gar nicht tragen könnte, dass ich den vielleicht irgendwann mal so einschmelzen lasse und ich sage jetzt mal so ein, zwei Sachen nachbauen lasse, sodass ich also wieder auch eine Kette hätte. Irgendwie würde ich auch gerne eine Kette tragen. Und in den 90ern war das ja auch so ein Ding, ganz viele Jungs haben ja Ketten getragen. Also das war auch noch so ein sowas, was damals überhaupt nicht als verweichlicht und weiblich oder sonst was galt. Also ich sage das jetzt nur, weil vor kurzem wir ja diese Diskussion mit diesem pinken Trikot hatten, ne? Also, und wenn man sich ja die Geschichte der Mode von Männern anguckt, dann sollte man sich nicht so schnell zu etwas hinreißen lassen in der Meinung, was angeblich männlich ist und was nicht.
Ich bin etwas melancholisch, bin richtig traurig. Also wenn ich dich sehe auf dem Foto mit der Kette und du sagst, also die Geschichte, dass sie weg ist, weil auch das, wir unterhalten uns im Podcast ja so viel über Dinge, die verschwunden sind. Unsere Schulen gibt es nicht mehr, ist ja nicht eine Straßenbahn, wo deine Schule war.
Ja.
Also viele Sachen und die Wohnung, da hast du ja irgendwie erzählt, dass viele Sachen anders sind und weg sind. Ja, und jetzt ist die Kette auch weg, ist total traurig.
Ne, es ist in der Hinsicht auch traurig, weil die Kette hatte ja den Vorteil, man kann sie ja überall mitnehmen. Also das heißt, die trägt man bei sich. Und also selbst wenn alles um einen herum irgendwann mal weggeschmissen werden musste oder verbrannt oder sonst was, ne? Dann höchstwahrscheinlich wäre sie dann geblieben. Aber ja, am Ende ist es auch nur, es sind Erinnerungen, die ist ja immer noch da. Ne? Also ich habe den Schmuck zwar nicht mehr, aber die Erinnerung daran.
Und es hätte schlimmer laufen können, Alex. Ich muss sagen, ich sehe dich auf dem Foto, die Kette ist weg, aber deine Haare sind noch da. Glück gehabt.
Glück gehabt.
Danke, dass du das Wort mitgebracht hast. Danke, dass du das Foto mitgebracht hast.
Ja, gerne.
Auf Wiedersehen.
Ja. Tschüssing, Danny.